Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In der Zentralasiatischen Republik Kirgisistan scheint fürs Erste Ruhe eingekehrt zu sein. Eine Übergangsregierung hat in der Hauptstadt Bischkek die Macht übernommen. Was sich in den Provinzen tut, ob der abgesetzte Präsident Bakiew weiterhin auf seinem Amt beharrt, wie überhaupt das Leben in diesem armen Bergland weitergeht, fragen wir Siroko Messerli. Siroko Messerli ist Projektleiter von Helvetas in Kirgisistan. Emil Lehmann hat heute Vormittag mit ihm telefoniert.
Siroko Messerli, Sie sind in Bischkek, in der Hauptstadt von Kirgisistan. Es ist dort, jetzt, wo wir das Gespräch aufzeichnen, am mittleren Nachmittag. Was ist denn die aktuelle Lage dort? Wie erleben Sie das?
Also im Moment ist die Lage hat sich beruhigt in Bischkek. Es ist eigentlich wieder einigermaßen normal, wenn man rausgeht. Verkehrsmittel sind unterwegs, die Polizei ist wieder in der Strasse. Wir haben auch weniger Plünderungen gehabt letzte Nacht, eigentlich nur sehr wenig Plünderungen. Von dem her ist es eigentlich ein bisschen beruhigt in der Hauptstadt.
Und in der Nacht hat man dann auch irgendwelche Kriegs- oder Protestlärm gehört, Schüsse und solche Sachen. Ist das noch rum gewesen?
Also in der Nacht haben wir nur noch vereinzelte Schiessereien gehabt, aber das sind vor allem die Polizei gewesen, zusammen mit Bürgerwehren, die Geschäfte verteidigt hat gegen Plünderer. Aber in dem sind Demonstrationen oder so, hat es eigentlich nicht mehr gegeben, schon gestern Abend und heute auch nicht mehr.
Haben Sie denn, Siroko Messerli, selber etwas mitbekommen von diesen Plünderungen dort, wo Sie im Moment sind?
Ja, ich bin im Stadtzentrum und die Supermärkte sind eigentlich fast alle geplündert worden. Und einfach die Geschäfte, die halt Technik verkaufen, das heisst Fernseher und Waschmaschinen etc.
Wenn Sie sagen, Sie sind im Stadtzentrum, arbeiten Sie noch dort oder leben Sie auch dort?
Also ich bin in einer Wohnung, ich lebe da im Stadtzentrum.
Und sind Sie denn jetzt nach dieser ganzen Unruhe die letzten Tage bereits schon wieder zum Haus rausgegangen oder ist das noch zu früh gewesen für Sie?
Nein, ich bin schon zum Haus ausgegangen, bin auch auf dem Basar gewesen, wieder Essen kaufen. Also von dem her, man kann eigentlich gut wieder rausgehen.
Ist es denn für Sie als Ausländer in den letzten Tagen gefährlich gewesen, in Bischkek zu sein oder gar nicht so dramatisch?
Es ist schon so, dass wir haben natürlich eine Weisung vom Schweizer Konsulat, dass man als Ausländer nicht unbedingt jetzt sollte unnötigerweise rausgehen, man sollte die Versammlungen von Leuten meiden. Das habe ich natürlich auch gemacht. Man ist natürlich als Ausländer, fällt man auf da. Es ist ja doch ein asiatisches Land, das heisst schon vom Gesicht her fällt man auf. Und von dem her beschränkt man sich natürlich schon darauf, vielleicht mal einkaufen oder ich habe eine kleine Tochter, dann gehen wir vielleicht mal schnell spazieren mit ihr von außen. Gerade ums Haus herum oder so, man geht dann schon nicht gross durch die ganze Stadt.
Sind denn die Ereignisse, die jetzt abgelaufen sind, die zum Teil laut Fernsehbilder also ziemlich gewalttätig sind, sind die für Sie irgendwie vorhersehbar gewesen? Haben Sie gesagt, da kommt dann gleich eine Lieferung oder ist das für Sie auch völlig überraschend gewesen?
Ich denke, vorhersehbar war es, dass es zu mehr kommt, schon eigentlich Anfang Woche. In dem Sinn, dass wir die Proteste in den Regionen hatten und wo dann die ersten staatlich-administrativen Gebäude in den Regionen besetzt worden sind, hat man schon können denken, dass es wahrscheinlich auf Bischkek übergreift. Was sehr überraschend war, ist einfach die Geschwindigkeit, wie schnell das dann in Bischkek war. Das ist ja innerhalb von einer Nacht fast ist es da losgegangen. Und dann eben natürlich die Brutalität von der ganzen Demonstrationen und auch von der Regierungsseite, die hat natürlich schon alle auch überrascht.
Haben Sie dann selber, wenn Sie gewusst haben, in der Provinz sind gewisse Sachen schon gelaufen, sich auch vorbereitet, dass Sie zum Beispiel schlicht Essen gekauft und solche Sachen, wie der Fall, dass es wieder länger gehen würde? Haben Sie da noch Zeit gehabt dafür?
Ja, da hat man schon noch Zeit gehabt. Also ich bin am Mittwochmorgen, wo es losgegangen ist, noch im Büro gewesen. Haben wir dann auf dem Rückweg natürlich wo wir dann das Büro geschlossen haben, haben mit Essen eingedeckt, haben das Auto aufgetankt für alle Fälle. Also man hat eigentlich schon noch Zeit gehabt. Und es ist jetzt auch die letzten Tage eigentlich durch den Tag durch sind jetzt, also gestern ist der Basar ist ja wieder offen, das heisst man kann wieder posten. Im Moment ist es von dem her eigentlich kein Problem.
Wer sind denn überhaupt die Aufständischen? Kann man da etwas Näheres, eine Beschreibung machen, was das genau für Leute sind?
Also ich habe das Gefühl, man muss das fast in drei Stadien unterteilen, der Aufstand. Also am Anfang, was vor allem in den Regionen war und nachher auch in der Stadt, das sind einfach die ärmeren Schichten der Bevölkerung gewesen. Also die Proteste, die wir in Bischkek hatten, sind eindeutig Leute gsi, die Zuzüger sind, in den letzten Jahren zugezogen in die Stadt aufgrund von Armut in den Dörfern aussen, die sich da ein Auskommen suchen auf den Märkten, auf den Basars, wo sehr viele von den Leuten auch arbeitslos sind. Und die haben wahrscheinlich als erste angefangen zu protestieren. Da war auch sehr viel Eigendynamik dahinter gewesen, glaube ich, nicht wirklich von der Opposition gesteuert. Die Opposition hat sich dann mehr das zunutze gemacht. Wo es dann zu den Schiessereien kam, kann man sagen, hat die zweite Stadium angefangen, dass zunehmend auch andere Leute sich diesen Protesten angeschlossen haben. Also von dem Zeitpunkt an, wo man halt die Toten und Verletzten am Fernsehen gesehen hat. Und dann sind eigentlich auch die grössten Volksmengen auf der Straße gewesen. Jetzt seit ungefähr gestern Nachmittag, denke ich, ist das dritte Stadium, dass eigentlich Demonstrationen oder politische Proteste haben aufgehört in dem Sinn, weil ja eigentlich jetzt die Situation sich ein bisschen beruhigt hat, weil wir eine Interimregierung haben. Und jetzt ist es eigentlich so, die, die noch auf der Straße sind, das sind rund, schätze ich, 2000 Leute noch gestern Nacht. Das sind vor allem Jugendliche, größtenteils unter 20, wo vor allem eigentlich nur noch auf Plünderung aus sind, also wo gar nicht eigentlich eine politische Meinung haben in dem Sinn. Und was man auch noch anfügen kann, ist, dass es ja eigentlich alles sich konzentriert nur auf Bischkek, auf die Hauptstadt, also der Rest vom Land ist ja weiterhin eigentlich ruhig.
Sie haben aber vorher gesagt, es habe eigentlich in der Provinz aussen angefangen. Was sind denn dort? Ich nehme an, Sie haben gewisse Informationen auch von Ihren Leuten, die für Sie arbeiten. Was ist denn dort passiert? Hat sich dort anders abgespielt?
In der Provinz hat sich sie dann eigentlich angespielt am Anfang in dem Sinn, dass auch die staatlichen Gebäude, das heisst eine Art, kann man sagen, Kantons, vom Kanton die Gebäude, wenn man es übertreibt auf das Schweizer System, besetzt worden sind von Demonstranten. Der grosse Unterschied zu Bischkek war, dass es mehr oder weniger friedlich abgelaufen ist. Es hat schon einfach mehr so eine Art Schlägereien zwischen den Demonstranten und Polizei mit Verletzten. Aber wenn man Zahlen vergleicht, natürlich viel weniger. Also in Dallas zum Beispiel hat es 85 Verletzte gegeben. Wenn man es mit den 500 vergleicht, die wir jetzt in Bischkek haben, ist es natürlich viel weniger. Sobald dann die Proteste auf Bischkek übergriffen haben, das heisst am Mittwoch, hat sich eigentlich die Lage in der Region sofort beruhigt, also, und ist auch ruhig geblieben bis heute.
Spürt man denn, Sie, Rocco Messerli, schon etwas davon, dass jetzt eine Übergangsregierung da ist? Sie haben gesagt, das hat sich ein bisschen normalisiert am Anfang des Gesprächs. Sind die irgendwie fassbar als neue Machthaber?
Ja, ich denke schon. Also sie haben eine sehr eigentlich eine gute Präsenz am Fernsehen, was ja immer wichtig ist in solchen Situationen. Es hat auch verschiedene Ansprachen gegeben vor Übergangsregierung und vor Stadtregierung, die auch ausgewechselt worden ist. Sich ruhig zu verhalten, Aufrufe an die Bevölkerung, auch ihre Verwandten zu überzeugen, dass sie nicht mehr auf die Straße gehen sollen. Ich denke, in dem Sinne hat die Übergangsregierung auch eine gewisse Konsolidierung erreicht. Was aber sicher im Moment eine grosse Frage ist, ist, irgend auf eine Art müsste sich die Übergangsregierung ein Gespräch suchen mit dem Präsidenten und der früheren Regierung.
Und könnte sie da, der ist ja irgendwo im Süden und man weiß nicht genau wo, es ist auch von Bürgerkrieg geredet worden, wobei das scheint eher unwahrscheinlich zu sein, könnte sie da eine Vermutung machen, ob da irgendeine Möglichkeit besteht, dass die wieder miteinander an den Tisch sitzen und reden miteinander?
Da sind Meinungen unterschiedlich, wenn ich so ein bisschen die politischen Kommentare da, die lokalen lese. Es gibt Leute, die sehr positiv sind, weil ja gegenwärtig die Interimregierung sehr viele verschiedene Oppositionspolitiker unter sich vereinigt und auch die Macht bis jetzt eigentlich verteilt worden ist auf die doch sehr starken einzelnen Leaders. Es gibt aber auch andere Meinungen, die sagen, dass auch die Interimregierung bereits jetzt schon wieder die Fehler anfängt zu machen, dass sie zu wenig die jetzt neue Opposition einbezieht.
Das heisst, es ist ein System, wo eine Gruppe an der Macht ist und die andere wegschiebt, statt dass sie die versucht zu integrieren. Also eine Clanwirtschaft, wo einmal die und anders mal die anderen an der Macht sind und die anderen unten behalten. Ist das so von weitem gemacht, eine kurze Skizze, die ungefähr stimmt?
Das ist eine Skizze, die eigentlich sehr gut stimmt für wahrscheinlich weite Teile von Zentralasien, nicht nur Kirgistan. Also wenn man es geschichtlich anschaut, ist ja eigentlich Clan, die sind sehr wichtig, schon seit Hunderten von Jahren. Streitereien, auch Konflikte, auch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Clans sind eigentlich nur in der Sowjetzeit nicht vorhanden gewesen. Das heisst, dass die jetzt wieder eigentlich aufflackern, ist auch halt ein Zeichen von einem gewissen Machtvakuum. Das heisst, dass die einzelnen Clans versuchen, die Macht an sich zu reissen.
Wenn Sie für die Helvetas in dem Kirgistan arbeiten, das ist ein sehr armes Land, wo fast die Hälfte der Leute praktisch im Zustand von Armut leben, dann müssten Sie selber auch den Kontakt suchen zu diesen Clans, die im Moment gerade an der Herrschaft sind, damit sie überhaupt etwas machen können?
Das ist nicht, wie soll ich sagen, eine Vorbedingung für unsere Arbeit. Also wir sind eigentlich relativ flexibel in dem Sinn, dass wir eigentlich können auch Projekte natürlich mehr ausrichten, direkter Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, je nach Situation im Land. Also wenn wir auch anschauen, ist das seit 1994 im Land, wir haben am Anfang viele Projekte gehabt, wo wir direkt einfach mit der Bevölkerung gearbeitet haben, direkt der Bevölkerung geholfen haben. Wenn wir aber natürlich eine Nachhaltigkeit haben von unseren Projekten, dann bedeutet das immer, dass wir auch natürlich Zusammenarbeit suchen mit den Ministerien, mit der Regierung, damit ja dann die Veränderungen, die unsere Projekte dann können bringen, dass die dann auch institutionell verankert werden. In dem Sinn ist für uns natürlich die Zusammenarbeit mit der Regierung schon wichtig.
Und das hat im Allgemeinen auch funktioniert, dass Sie den Kontakt bekommen, auch zu relativ hohen Stellen?
Ja, da muss man sagen, das ist in Kirgistan funktioniert sehr gut. Also die vielen Jahre, als ich schon da bin, haben wir eigentlich immer eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt mit der Regierung. Wir haben ja schon Regierungswechsel gehabt 2005. Der hat sich eigentlich nicht negativ ausgewirkt auf Zusammenarbeit. Auch in den letzten 5 Jahren hat es mehrmals komplett in neue Kabinett gegeben, also das heisst alles neue Minister, aber wir haben eigentlich immer einen sehr guten Zugang gehabt. Es ist auch sehr einfach, direkt mit Ministern sich zu treffen und Projekte zum Beispiel zu besprechen, gemeinsame Ziele zu setzen.
Jetzt, wenn man auf die Karte schaut, wie das Land aussieht, dann sieht man dort vor allem relativ viele sehr grosse Bergzüge. Und das Land ist irgendwie unter anderem gespalten in den Norden und in den Süden, wo dann nahärmer ist. Ist denn das ein Risiko, dass auf die beiden Teile wie nicht zusammenkommen? Also quasi die Schweiz im Süden und Tessin, aber keine Strasse dazwischen, die im Norden nicht. So muss man sich das vermutlich vorstellen.
Ja, also der Vergleich mit der Schweiz stimmt in dem Sinn schon, dass ja die Schweiz auch eine lange Geschichte hat von Konflikt und Auseinandersetzung, wie man das Land kann zusammenbringen kann, wo bei uns ja auch sehr viele verschiedene Religionen hat, verschiedene Regionen. Und das ist eigentlich schon ein bisschen ähnlich auch da. Das sind sehr unterschiedliche Regionen. Also an der Südeninsel, Ferganatal, ist fast wie ein anderes Land, das nicht abreist. Es hat eine sehr grosse Minderheit von Usbeken und von Tadschiken in Kirgistan im Süden. Während der Norden viel stärker ausgerichtet war, ist Richtung Russland, auch schon zur Sowjetzeit. Und auch bis jetzt noch den grössten Anteil an russischer Bevölkerung hat, während es im Süden fast keine mehr hat. Also man sieht sehr viele verschiedene Ethnien im Land. Man muss auch historisch das anschauen, dass unter der Zeit von Stalin die Grenzen von den zentralasiatischen Ländern absichtlich so gezogen worden sind, dass die Volksgruppen nicht zerschnitten worden sind, um allfällige Aufstände zu verhindern. Und das wirkt eigentlich bis heute nachher, dass man eigentlich Länder hat mit sehr vielen verschiedenen Ethnien und somit auch mit einem grossen Konfliktpotenzial.
Das heisst mit anderen Worten, das ist auf längere Zeit in dem Land Kirgistan und auch in den Nachbarrepubliken, muss man nicht rechnen, dass solche Konflikte oft werden bleiben. Ist denn das Land, das ein sehr armes Land ist, eben Berg hat es vor allem, Landwirtschaft hat sehr viel, rein wirtschaftlich gesehen, überhaupt selbstständig überlebensfähig oder braucht das auf lange Zeit immer Hilfe aussen, weil es einfach zu wenig dort hat, dass die vielen Leute, die 5 Millionen, könnten leben davon?
Also das Ziel natürlich von unserer Arbeit als Helvetas ist natürlich, unser Ziel ist schon immer, dass wir eigentlich am liebsten uns selber wieder abschaffen, dass wir unsere Arbeit nicht mehr brauchen. Das ist eigentlich unser Hauptziel, kann man sagen. Aber sie sagen natürlich schon richtig, ein Land wie Kirgistan braucht schon noch weiterhin Hilfe, sicher noch während einigen Jahren. Und was eindeutig klar ist, dass natürlich so Ereignisse wie die letzten Tage, so ein Putsch, das Land extrem zurückwirft, die wirtschaftliche Entwicklung behindert. Also wenn man nur denkt an die Investoren, vor allem aus Türkei, aus China und anderen Ländern, wo jetzt ihre Läden da in Bischkek angezündet worden sind, besteht zum Beispiel die Frage, wie weit werden die internationalen Investoren überhaupt noch investieren. Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ein Problem. Für Helvetas wird Zentralasien weiterhin eine Schwerpunktregion bleiben. Wir sind ja auch seit ein paar Jahren in Tadschikistan aktiv, auch ein Land, das von einem schweren Konflikt, von einem Bürgerkrieg betroffen war, wo auch weiterhin in einer schwierigen Situation ist.
Jetzt gehört man Gerüchte, dass ausländische Mächte, dass vor allem Russland, allenfalls auch die USA, Einfluss genommen haben auf den relativ raschen Machtwechsel. Können Sie da etwas sagen dazu? Oder ist das etwas, was ausserhalb Ihrer Erkenntnis ist?
Also mein Eindruck ist, dass das Gerüchte sind und nicht Wahrheiten. Ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt da im Land bin, dass der Auslöser sind ja die Stromtarife gewesen und dass sich das aufgeschaukelt hat und das Ganze so einen Eigendynamik gekriegt hat, dass da eigentlich nicht wirklich ausländische Mächte dahinter gestanden sind. Wie weit im Moment jetzt Einfluss genommen wird, das ist eine andere Frage. Aber ich denke, die ersten Tage von dem Putsch, die sind kaum von ausländischen Mächten kontrolliert worden.
Glauben Sie denn, Sie, Rocco Messerli, dass die Übergangsregierung, die jetzt da ist und die etwa in einem halben Jahr die Wahlen machen oder eine neue Verfassung und sonst noch ein paar Sachen, überhaupt im Stand ist, die rein materiellen Probleme, die zu dem Aufstand geführt haben, dass eben Strompreise und solche Sachen ihnen nützlich frisch zu lösen? Oder sind die auch überfordert?
Also es sind sofort gestern schon Ankündigungen gemacht worden, dass eben die Strompreiserhöhungen so rasch wie möglich rückgängig gemacht werden. Es ist ja auch um Privatisierung von Elektrizitätswerken und vom Telefonanbieter vom staatlichen gegangen. Auch das soll rückgängig gemacht werden. Also ich denke, die Interimregierung wird alles Mögliche tun, um die Hauptforderungen zumindest in dem Jahr jetzt auch zu erfüllen. Wie weit das aber nachher wirtschaftlich auch möglich ist, so weiterzufahren, ist natürlich eine Frage, weil dass die Strompreise irgendwann nicht erhöht werden, das stellt ja eigentlich niemand in Frage.
Sie haben am Anfang mit dem Gespräch gesagt, Sie, Rocco Messerli, sei im Moment eigentlich einigermaßen ruhig. Rechnen Sie damit, dass für die nächsten Tage das bleibt, dass Sie also in Ruhe dann können leben und arbeiten und posten und was man sonst so macht?
Da sind wir uns leider nicht so sicher, weil es gehen Gerüchte um, dass der Präsident Bakiev in einer näher gelegenen Stadt, circa eine Stunde von Bischkek, seine Anhänger am Versammeln ist. Es gehen auch Gerüchte um, dass Waffen ausgegeben werden. Und darum wissen wir im Moment noch nicht, wie sich es weiterentwickeln wird. Es heisst, dass eventuell morgen oder am Sonntag die Anhänger auf Bischkek ziehen
können. Also irgendetwas wie bürgerkriegsähnliche Zustände schliessen Sie aufgrund von dem, was Sie gehört haben, nicht aus im Moment?
Also wenn die Gerüchte sich würden bewahrheiten, dann würden wir uns wahrscheinlich Richtung einen Bürgerkrieg bewegen. Ja.
Und Sie würden weggehen aus dem Land raus oder würden Sie bleiben?
Also bei mir richtet uns ja immer nach den Empfehlungen von unserem Konsulat. Im Moment ist es so, dass gewisse internationale Organisationen und gewisse Länder das sogenannte nicht zentrale Personal abziehen. Das heisst, das sind in der Regel Ehefrauen und Kinder. Das heisst, die werden in der Regel jetzt auf Almaty gebracht. Wir werden uns einfach an die Weisung vom Konsulat halten und die Situation weiterhin beobachten. Und natürlich, falls es dann wirklich ernst würde, dann würden wir dann gemeinsam bei der Evakuation aus dem Land gehen.
Also, Koffer mal parat machen, Sirocco Messerli. Alles Gute in Bischkek und besten Dank für das Gespräch.
Der Sirocco Messerli, Projektleiter von Helvetas in Kirgisistan, war Gast im Tagesgespräch beim Emil Lehmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.